Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Moin moin, soll ich heute schon mal mit dem ersten kleinen Hinweis, aus welcher Region unser Gast heute kommen könnte. Es ist gerade Länderspielpause, das heißt natürlich nicht, dass wir von Nicht schlecht, Frau Specht Pause machen, denn natürlich gibt es auch so wieder jede Menge Themen, die wir heute besprechen werden. Und anstelle, dass ich heute mal einfach frage, wie es dir geht, Danny, frage ich heute mal ein bisschen konkreter, was war denn dein schönstes Erlebnis am Wochenende und vielleicht auch dein nervigstes?
Jetzt hast du mich gleich erwischt. Also, mein schönstes und mein nervigstes, schlimmstes. Das Schönste vielleicht, dass Ansgar Knauf ja, am Samstag noch dem BVB einen 3:2-Sieg beschert hat, hat mich vor allem für Ansgar sehr gefreut. Ich würde fast zur gleichen Stelle würde ich sagen, dass ich es tatsächlich heute geschafft habe, am Sonntag meinen Balkon frühlingsfit schon zu machen. Heute komplett den ganzen Wetter. Balkon weggekerchert und schön schon Pflanzen gelegt. Also mein Balkon ist fit für den Frühling, der darf jetzt also kommen. Das Nervigste war wahrscheinlich das Wetter heute, dass ich das nämlich teilweise im Regen machen musste. So würde ich mein Wochenende zusammenfassen.
Sehr schön.
Darf ich denn jetzt, der muss natürlich auch, der Return kommt natürlich auch. Du fragst wahrscheinlich auch nicht ohne Hintergedanke. Wahrscheinlich hast du dir deine Antworten schon zurechtgelegt auf genau diese Fragen.
Also ich habe zumindest natürlich drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass du vielleicht zurückfragst. Das Nervigste war bei mir, unser Staubsauger ist kaputt gegangen und ich durfte am Wochenende die Wohnung saugen mit so einem Staubsaugerrohr, das dann gefühlt 30 Zentimeter lang war. So ein bisschen, als wenn man mit einem Staubsauger durch die Gegend fährt, als wenn man im Supermarkt ist und einen von diesen Kinderwagen benutzt. Das war super spaßig. Und das Schönste, ich habe manchmal, das Schönste war was Kulinarisches und manchmal mache ich das so, dass ich irgendwas extra nicht lange esse, damit es dann wieder besonders lecker ist. Und es gibt Croissants im City-Bäcker, wir werden ja nicht bezahlt, wir dürfen ja Werbung machen, das sind wirklich mit Abstand die besten Croissants, das schmeckt so, als wenn du einfach Blätterteig mit 500 Gramm Butter in den Ofen packst, die sind überragend. Und die habe ich freitags lang mal wieder gegessen, da habe ich mich sehr gefreut.
Welcher City-Bäcker, ist das hier an der Salernstraße?
Ist glaube ich egal welcher.
Okay. Ja gut, dann mache ich vielleicht mal demnächst die Extrameter und stelle das auf die Probe und werde es dann in 2 Wochen hier verifizieren, ob das denn wirklich so ist.
Sehr gerne. Aber wir wollen natürlich auch gleich mal hören, was unser Gast am Wochenende vielleicht so erlebt hat. Und deswegen komme ich mal zur Auflösung des Rätsels und muss mich da direkt mal entschuldigen, weil ich habe einen falschen Tipp gegeben. Ich habe nämlich unter anderem gesagt, ich bin zweimal auf und einmal abgestiegen. In Wirklichkeit ist sie aber dreimal auf und zweimal abgestiegen. Also sorry an der Stelle. Zudem hat sie schon fast 200 Profispiele, alle für denselben Verein. Und sie gehört zu einem der 2 Teams, die bislang noch nicht bei uns im Podcast zu Gast waren. Und damit herzlich willkommen, Michelle Ulbrich.
Moin zusammen.
Moin. So, jetzt haben wir es schon. Jetzt, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Michelle sagt Moin. Du hast Moin Moin gesagt. Was ist jetzt Bremen und was ist Hamburg? Ich glaube, da gibt es ja auch den feinen Unterschied, wo sagt man Moin Moin und wo sagt man Moin.
Richtig, also Moin Moin würde ich in Bremen schon mal nicht sagen. Da wird man direkt schief angeguckt, weil das sagt man in Hamburg. In Bremen einfach Moin zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit. Das geht immer. Aber nur einmal.
Ich merke, das läuft richtig heute für mich.
Ich kann es mir jetzt auch gleich verscherzen, indem ich sage, dass ich 9 Jahre in Hamburg gelebt habe und ich eher der Moin Moin Typ bin.
Und dann, musst du dir eins verkneifen.
Ja. Ja gut, aber gut, dann haben wir das schon wenigstens geklärt.
Michelle, was war denn dein schönstes Erlebnis am Wochenende?
Das ist schon mal eine gute Frage. Man erlebt ja in Corona-Zeiten nicht allzu viel generell. Aber ich muss sagen, mich hat es auch ähnlich wie bei euch sehr gefreut, dass der Ansgar Knauf getroffen hat. Ich habe die Serie nämlich verfolgt bei YouTube. Und freue mich generell immer, wenn junge Talente es im eigenen Verein sozusagen, wo sie groß geworden sind, egal ob es bei den Frauen oder bei den Männern ist, bei den Profis dann irgendwie so einen kleinen Durchbruch schaffen. Viele Spieler hat er noch nicht gemacht, aber ich muss sagen, das hat mich dann auch gefreut, dass er dann auch einen Treffer gemacht hat und er auch in der Serie ziemlich sympathisch rüberkam. Von daher hat mich das eigentlich auch schon ziemlich gefreut am Wochenende.
Das ist schon mal eine sehr gute Antwort. Ich merke, das geht gut los heute. Aber Michelle, wir wollen dich auch erstmal, bevor wir zum Sportlichen kommen, noch ein bisschen näher kennenlernen. Das machen wir natürlich wieder mit unserem Freundebuch. Und mit der ersten Frage, man nennt mich auch. Hast du einen Spitznamen?
Ja, Mitch nennt mich beim Fußball eigentlich alle.
Gut, das ist einfach zu merken.
Der kommt dann woher letztlich? Also, wer hatte die Idee damals? Oder, also, das ist natürlich immer mal Ursachenforschung betreiben wir gerne.
Ich kann es ehrlich gesagt schwer beschreiben. Es wurden ganz viele Spitznamen ausprobiert. Ich hatte schon ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die mich ganz unterschiedlich genannt haben. Aber irgendwie hat es keiner der Spitznamen so richtig gepackt. Aber letztendlich am Ende, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall beim Fußball kam irgendwann Mitch. Warum auch immer.
Zweite Frage, tagsüber trifft man mich. Das in Bremen, würde ich sagen, hat man da einige Möglichkeiten, wo man hingehen kann.
Genau, in der Regel trifft man mich draußen. Ich bin viel mit meinem Hund immer unterwegs, tagsüber. Ob am Fahrrad, zu Fuß, mit dem Longboard, in den unterschiedlichsten Grünanlagen trifft man mich dort eigentlich am häufigsten.
Auch hier natürlich Nachfrage, was für ein Hund und wie heißt er oder sie?
Ist eine Sie, Mila heißt sie, ist 3 Jahre alt und ein Mischling. Man kann nicht genau sagen, was drin steckt. Die kommt aus einer Tierschutzorganisation aus Rumänien. Und auf jeden Fall Border Collie. Also es sieht aus wie ein Border Collie, aber da ist definitiv noch mehr drin. Und genau, man weiß es aber nicht genau, was drin steckt.
Und ich gehe davon aus, Mila benannt nach der Erfolgsvolleyball-Anime-Serie Mila Superstar.
Ich kannte die bis dato tatsächlich noch nicht
Aber du
mal.
bist häufiger darauf
Ich
angesprochen
fand
worden,
den
höre
Namen
ich.
einfach cool. Richtig, ich wurde, nachdem ich den Namen quasi festgelegt hatte, habe von unterschiedlichsten Personen darauf angesprochen. Es kam immer wieder das Lied, es wurde getrellert, es wurde auf YouTube gespielt. Ja, ich komme nicht mehr von weg, ich kannte es vorher nicht, aber sie wurde nicht danach benannt.
Für alle jetzt kurz der Ohrwurm. Mila
Mila
kann
kann lachen
lachen
wie
wie
die
die
Sonne
Sonne
über
über Fujiyama.
Fujiyama.
Ich oute mich hier, dass ich alle 103 Folgen auf DVD hier habe. So,
Stark.
während alle, es haben natürlich immer alle Kickers und wie heißt es, Tsubasa geguckt, aber ich habe auch Mila Superstar geguckt und in der Folge, wo Tsutomu gestorben ist, da war ich auch ganz nah am Wasser gebaut. Also wirklich, die habe ich hier auf DVD. Das ist ein absolutes Schätzchen, was ich hier habe.
Sehr
So.
geil.
Grandios.
Wenn man jetzt fragen würde, abends trifft man mich auch, weil das Bremen ist ja bekannt fürs Viertel. Kann man das als, also ich meine, jetzt klar, gerade geht das nicht, aber kann man das als Fußballprofi trotzdem ein bisschen nutzen?
Ja, also man kann da auf jeden Fall auch gut durchschlendern. Ich persönlich bin lieber an der sogenannten Schlachte, an der Flaniermeile an der Weser. Ja, das ist einfach ein bisschen gemütlicher. Ich bin gerne am Wasser und im Viertel ist es immer sehr, ja, eher unruhiger. Da fährt dann noch die Straßenbahn durch, dann ist es immer ein bisschen lauter. So. Also mich trifft man dann eher an der Schlachte, spazieren, wie auch immer, sitzen. Da bin ich dann zu finden, manchmal.
Markus, korrigiere mich, ich meine, dass du auch durchaus ein bisschen, ich will nicht sagen Bremen-affin bist, aber das eine oder andere Mal auch schon dort unterwegs warst.
Ja, absolut. Einer meiner besten Freunde wohnt in Bremen. Deswegen so, also ein, zweimal im Jahr versuche ich eigentlich da zu sein. Und deswegen, ich liebe echt diese Kneipenszene in Bremen. Das ist irgendwie da, die haben ganz viele von diesen, ja, eigentlich so ranzigen Kneipen, aber wo man wirklich schön Bier trinken kann, wo es halt ein bisschen dreckiger ist, wo noch an die Wände gemalt ist und so und wo wirklich so eine richtige Kneipenkultur herrscht. Das macht echt Bock. Und ich war irgendwann auch mal, ich war beruflich mal bei Zeig das wunderbare Welt des Fußballs und war dann quasi mit in der Sendung, habe mir das hinter den Kulissen angeguckt und dann sind wir danach noch mit Arne Zeigler im Heartbreak Hotel Bier trinken gegangen. Und genau, das war auch sehr schön. Das ist auch so eine schöne Bremen-Verbindung.
Kann ich dir auch noch eine schöne Geschichte, meine Lieblingsgeschichte aus Bremen erzählen, auch wo du sagst, so ein bisschen ranzige Kneipen. Das Eisen, ist das ein Begriff? Michel, mit, bitte?
Voll. Das ist voll der Begriff in Bremen. Also das verbindet keiner irgendwie mit Gerüstbau oder sonst irgendwas, aber eher mit der Kneipe.
Es war ja so, also ich in meiner Funktion bei Borussia Dortmund fahre auch zu den Auswärtsspielen immer mit. Früher war es so, dass wir immer noch einen Tag vorher mit angereist sind, also samstags 15:30 Spiel, am Abend vorher schon in Bremen gewesen und dann geht man auch gerne mal raus, hatte einen Kollegen dabei, der auch in Bremen gearbeitet hat und der sagt, wir müssen auf jeden Fall ins Eisen. Wir sind am Abend vorher ins Eisen, schauen das Freitagabendspiel. Damals, ich werde es nie vergessen, die Blauen gegen Hannover 96. Und dann gibt's diesen Schnaps da. Krabbel die Wandenuff, glaube ich, heißt der, ne?
So. Richtig.
Und wir, für jedes Tor, was da heute Abend fällt, hauen wir uns einen Krabbel die Wandenuff rein. Blöd war, dass die Blauen, glaube ich, 5-4 gewonnen haben. Genauso ging's uns am Ende auch. Wir haben durch dicke Fresse gehabt, uns mit dem ganzen Laden angelegt. Wir machen ein Tippspiel, jeder 2 Euro und tippen das Spiel Bremen gegen Dortmund und am nächsten Abend, am Samstagabend treffen wir uns hier und versaufen das. Wir haben gekickert und nur auf die Mütze gekriegt. Wie gesagt, wir waren ein bisschen angeschlagen am nächsten Tag. Der BVB hat das Spiel 5-1 gewonnen. Wir somit auch das Tippspiel, waren aber so fertig, dass wir gesagt haben, wisst ihr was, Freunde, das Geld könnt ihr behalten. Und ja, das war meine Erinnerung ans Eisen. Also böse, böse Erinnerung, aber sehr schön.
Glaube ich. Schmeckt auch nicht allzu gut. Finde ich, ist meine persönliche Meinung.
Gehen wir mal weg von den Kneipen und vielleicht zum Hobbybereich zu Hause. Der beste Film oder wahlweise auch die beste Serie?
Sowohl als auch, beziehungsweise bin ich großer The Blacklist-Fan mit Raymond Reddington als Hauptperson in dem Film, in der Serie. Genau, die habe ich auch ziemlich fix durchgeguckt und freue mich schon, wenn es da irgendwann bald hoffentlich mal wieder neue Folgen gibt.
Ja, kenne ich. Habe ich auch geguckt, warte ich auch drauf.
Ja, und bester Film, muss ich sagen, hat es mir die ganze Fast and Furious-Reihe angetan, über die Jahre hinweg. Die könnte ich irgendwie immer wieder gucken. Ich denke immer wieder neue Details irgendwie. Ich finde es cool, wie die Filmfamilie sozusagen als auch irgendwie real so ein bisschen als Familie schon auch zusammengewachsen sind. Und ich finde, dass man das schon auch merkt in den Filmen, wie eng die Schauspieler miteinander auch irgendwo verbunden sind.
Danny, bei dir, jetzt neben Mila, Serie.
Okay, jetzt oute ich mich, dass ich wahrscheinlich der Älteste hier von uns bin. Also die beste Serie ist und bleibt auf ewig Friends. Also da geht auch nichts und ich finde, die ist auch so zeitlos. Die kann man sich immer wieder, weil wenn du, viele werden Jüngeren sagen, How I Met Your Mother. How I Met Your Mother ist einfach nur ein modernes Friends. Geht in die gleiche Richtung. Also von daher bei Serie, da ist... Geht nichts über Friends, habe ich auch schon mehrfach gesehen. Würde ich auch immer wieder nochmal von vorne gucken. Ähnlich wie du sagst bei Fast and the Furious, dass man es immer wieder gucken kann und man trotzdem nochmal irgendwie ein paar neue Details erfährt. Ja, bei Filmen haben wir schon häufiger gehabt, möchte ich mich gar nicht festlegen. Das ist so schwierig. Ja, gehöre aber tatsächlich zu denen, die The Fast and Furious noch nicht einen einzigen Teil von gesehen haben. Vielleicht auch wieder, weil ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, aber ich tatsächlich nicht. Also ich höre viele, die das genau sagen. Nee, aber ich weiß auch, ich kriege viel mit, wer auch mitgespielt hat, hast du nicht gesehen, aber es hat mich da irgendwie nie gekickt.
Na gut, so alt, der erste, wann ist denn der erste rausgekommen? Der erste ist doch bestimmt auch schon 15, 20 Jahre alt, oder?
Siehst du, dann weißt du, wie alt ich bin.
bei Serien finde ich immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das so Geheimtipp ist oder so, läuft auch beides auf Netflix, aber Die Brücke und Borgen, beide skandinavische Serien. Die Skandinavier sind echt, die machen gute Filme und gute Serien, ne? So, das war das, was ich in letzter Zeit mit am meisten geguckt habe. Also Die Brücke ist halt so ein typischer Krimi und Borgen, da geht es um die erste Premierministerin in Dänemark. Das ist echt beides sehr cool gemacht. Mal als kleiner Tipp auch, falls... wir machen mal weiter, Michelle. Das finde ich mega gut.
Ja, einiges, was ich gut finde, aber ich war auch viel Thema in letzter Zeit, aber Leute, die im öffentlichen Leben irgendwie stehen, die öffentlich wahrgenommen werden, die vielleicht auch auf Social Media öffentlich eine große Wahrnehmung haben, wenn die sich halt für soziale Projekte engagieren oder auch einfach nur darauf aufmerksam machen. Oder jetzt war ja von Joko und Klaas die riesen, in meinen Augen riesen Aktion mit dem Pflegenotstand, wo es darum geht. Genau, das finde ich einfach super, wenn die sich da engagieren und ihre öffentliche Wahrnehmung dafür nutzen, um auf soziale Ungleichheiten vielleicht auch aufmerksam zu machen.
Und vielleicht als letzte Frage noch, das höre ich gern. Vielleicht neben der ein oder anderen Werder-Hymne?
Ja, die findet auch immer mal wieder Platz.
Zu Recht.
Zu besonderen Anlässen oder am Spieltag auch mal ganz gerne. Zu Recht, genau. Ansonsten, also musiktechnisch muss ich sagen, höre ich eigentlich querbeet, was angesagt ist, Rap, auch Schlager, also wirklich, ich kann mich da überhaupt nicht festlegen. Immer kommt ganz drauf an, auf meine Stimmung, wie sie gerade ist. Ansonsten bin ich auch podcastmäßig ein bisschen unterwegs in letzter Zeit. Höre gerne den Podcast von Toni und Felix Groß oder auch gerne Podcasts, wo so Kriminalgeschichten aufgedeckt werden. Das finde ich immer super interessant. Da geht super, kann man sich super mit beschäftigen. Super spannend. Und
Natürlich
genau.
nicht schlecht, Frau Specht, vielleicht auch.
Der hat auch Platz gefunden in meinem Tagesablauf. Nein, aber ich höre mir schon gerne Podcasts auch. Habe ich jetzt auch lange keine gehört. Ich habe es irgendwie auch nicht so richtig immer verstanden, warum der jetzt so cool ist, warum man da sich jetzt eine Stunde lang irgendwelche Menschen erzählen anhört. Aber mich hat es dann doch auch gepackt jetzt inzwischen, nach vielen Jahren, die es ja doch Podcasts jetzt schon gibt.
Bei welchen Gelegenheiten hörst du dann Podcasts?
Beim Kochen tatsächlich ganz gerne. Bin ich von Musik auf Podcast umgeschwungen. Oder auch gern bei längeren Autofahrten oder Busfahrten, je nachdem, wo man sich gerade befindet.
Ja, ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, weil es halt so ein Nebenbei-Ding ist, ne? Du kannst es halt so hören, während du irgendwas anderes machst. Und ich glaube, deswegen ist
Genau.
das irgendwie auch so konsumfreundlich.
Total.
Also ich finde auch so, dass ich höre das auch viel so, keine Ahnung, bei Hausarbeit. Und ich finde auch so wirklich sowas wie Staubsaugen oder Putzen halb so schlimm, wenn ich dabei einen Podcast höre, weil man irgendwie dabei unterhalten wird. Und irgendwie macht das dann das Ganze ein bisschen angenehmer.
Ja, total, muss auch sagen. Und bei Autofahrt, wenn man da irgendwie alleine im Auto ist, fühlt man sich auch nicht so alleine, wenn Menschen mit einem reden. ist auch ganz nett.
Okay, gehen wir mal langsam ein bisschen zum Sportlichen und zur nächsten Kategorie, die Lage der Liga. Wir haben ja schon gesagt, gerade ist Länderspielpause. Wir blicken vielleicht einmal ganz kurz auf das gestrige Spiel. Also heute Sonntag, gestern hat Deutschland gespielt. 5:2 gegen Australien gewonnen. Gleich mit zwei Debütsachen sozusagen. Sioke Nüskin hat mit dem 1:0 im zweiten Spiel für die Nationalmannschaft ihr Debüt-Tor geschossen. Zudem hat Jule Brandt ihr Debüt gegeben und auch direkt getroffen. Daneben haben noch Julia Hendrich getroffen und auch Laura Freigang und Linda Dahlmann, die auch beide schon bei uns zu Gast waren. Am Ende stand dann 5:2 Sieg. Dann spielt Deutschland Dienstag, also quasi, wenn der Podcast rauskommt, gestern noch gegen Norwegen. Und genau deswegen ruht die Bundesliga gerade. Wie ist das bei dir, Michelle? Wie verfolgst du Nationalmannschaft? Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe es nicht gesehen. Ich habe Bundesliga geschaut. Ich muss auch sagen, ich gucke, ja, ich will jetzt nicht sagen ungern Frauenfußball, aber wenn ich dann doch die Wahl habe zwischen Männerfußball und Frauenfußball, gucke ich in der Regel, es sei denn, ich habe dazu wirklich einen persönlichen Bezug, lieber Männerfußball. Ich habe mir ein bisschen angewöhnt, trotzdem auf Frauenfußball zu schauen und da jetzt nicht irgendwie ganz drauf zu verzichten, weil ich glaube auch, dass es wichtig ist für die eigene Weiterentwicklung als Fußballerin, dass man das sich auch anschaut von Mannschaften gerade auch, die entweder gleich auf sind oder besser sind auch. Oder gerade auch Nationalmannschaften, wie die so rangehen. Genau. Von daher habe ich es im Prinzip nur, ich glaube, die letzten 10 Minuten, Viertelstunde, als der Bundesliga vorbei war, geschaut und muss sagen, dass sie dabei auch ganz gut, zumindest das, was ich gesehen habe, ganz gut gemacht haben. Also, auch gehört, dass ja mit den positiven Corona-Tests ein bisschen Chaos war am Spieltag vorher. Und es dann doch ganz gut gemeistert wurde, das ganze Spiel.
Wie ist das so? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du schaust allgemein eher ein bisschen Männerfußball. Wie nimmst du die Nationalmannschaft so wahr? Weil ich habe immer das Gefühl, dass es jetzt bei den Männern man sich eigentlich eher davon entfernt. Wie wichtig ist die Nationalmannschaft so im Frauenfußball?
Total wichtig. Also ich glaube gerade auch die deutsche Nationalmannschaft ja, hatten über ein paar Jahre, finde ich, ein Stück weit ja, weit verloren gegenüber anderen Nationen. Also ist nicht mehr so dominant, wie sie es halt vor einigen Jahren waren, als ich auch noch kleiner war. Allerdings ist es gerade auch für die öffentliche Wahrnehmung, für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs in Deutschland, auch für unsere Liga einfach super, super wichtig, dass die deutsche Nationalmannschaft ja guten Fußball spielt, am besten noch erfolgreich ist und das auch von den Medien aufgenommen wird. Also dass Spiele live gezeigt werden, dass die Berichterstattung stimmt, dass das alles auch wahrnehmbar überhaupt ist, weil es bringt nichts, wenn sie spielen und keiner kriegt's mit. doof gesagt.
Dann lass uns doch von der Nationalmannschaft mal ein bisschen auf die Lage der Liga dann trotzdem kommen. Es sieht momentan so aus, ihr seid Neunter mit 13 Punkten, Meppen 10, Sand 8, Duisburg 4, also schon noch relativ eng da hinten alles. Wie würdest du denn die Saison bis jetzt beschreiben? Also es ist ja, ich sag mal, in der Hinrunde habt ihr eher die Punkte gegen die Mannschaften, die jetzt unter euch stehen, geholt. Jetzt mit dem Sieg gegen Freiburg habt ihr auch mal eine Gegenmannschaft über euch geholt. Wie würdest du die Saison bis jetzt zusammenfassen?
Irgendwie, ja, das Gegenteil von konstant, also irgendwie inkonstant, oder nicht ganz genau, wie das Wort heißt, aber ja, uns fehlt die Konstanz einfach. Es gibt Spiele, wo wir super gut waren, es gab Spiele, wo wir super schlecht waren, aber wenig, wo es einfach konstant gut war. Und irgendwie auch ein ständiges Auf und Ab. Also eine schlechte Saison gestartet, waren dann Mitte der Rückrunde ganz gut unterwegs, haben gegen Teams gespielt, die uns auch im Vorfeld eigentlich bewusst war, das sind potenzielle Gegner im Abstiegskampf, mit denen wir uns, wo man letztendlich die Punkte holen muss, haben dort auch gut gepunktet, haben dann wieder ein bisschen nachgelassen, wo wir eigentlich auch Gegner hätten, gegen die man hätte punkten können. Ja, und so ging es im Prinzip bis jetzt weiter. Dann haben wir mal wieder mehr oder weniger dann doch für viele Außenstehende auf jeden Fall überraschend gegen Freiburg gewonnen. Gegen den Gegner, den man gewinnen kann, aber nicht muss. Dann haben wir, wollten wir gegen Meppen unbedingt gewinnen, ist uns leider nicht gelungen bei der Auswärtspartie. Ja, und das halt im Moment ja noch so ein bisschen nach, dadurch, dass Pause war und man es nicht direkt wieder mit dem nächsten Spiel hätte gerade rücken können. Ist jetzt super ärgerlich, aber letztendlich stehen wir ja trotzdem noch ganz gut da in der Tabelle.
Lass mich da nochmal ein bisschen vielleicht konkreter reingehen, genau an diesen beiden jüngsten Spielen, wenn du auch sagst, so, das ist so inkonstant. Was würdest du denn dann konkret sagen? Was lief in Freiburg so gut, dass man den Pokal-Halbfinalisten, wo du sagst, kann man schlagen, muss man nicht, aber im Endeffekt ist es eine Mannschaft, die Turbine Potsdam zweimal geschlagen hat, die im Pokal-Halbfinale stand, die habt ihr 2-1 besiegt. Und dann aber, wie gesagt, eine Woche später gegen Meppen plötzlich 0-3 hinten liegt. Also, was ist in den beiden Spielen anders? Wie lässt sich diese Inkonstanz vielleicht noch ein bisschen genauer benennen?
Erstmal zu dem Spiel gegen Freiburg, es war ein Heimspiel. Wir sind sowieso ja im Laufe der Saison auch zu einer heimstarken Mannschaft geworden. Also haben wir daheim deutlich mehr Punkte geholt, auch als auswärts. Das ist alleine schon mal ein kleiner Unterschied für mein Empfinden. Und es hat einfach ja brutal gezeigt, dass man nicht mit 2, 3% weniger in Spiele gehen kann, auch wenn es gegen potenziell weniger namhafte Gegner ist, wie jetzt gegen Meppen zum Beispiel. Was uns, wo uns nicht gelungen ist, von Anfang an unsere 100% abzureißen und nicht von Anfang an da waren, muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben die erste Hälfte komplett verpennt, aber von vorne bis hinten. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, aber da nicht annähernd so gut, wie wir es auch können. Auch am Ende nicht, wo man hat man nochmal alles reingeworfen, hat mehr oder weniger glücklich nochmal 2 Tore gemacht, aber so richtig überzeugend war das auch dann nicht. Also da muss man auch ganz klar sagen, dass das nicht unser Anspruch ist und dass wir uns da von dem Spiel im Vorfeld auch deutlich mehr erhofft haben.
Jetzt ist es aber auch so, du hast ja gesagt, ihr steht noch relativ gut da. Ne? Es sind 13 Punkte. Bestwert in der Bundesliga für euch waren mal 16. Das ist also auch noch drin, diesen Wert zu knacken. Vielleicht ist dann ja auch dieses Spiel gegen Meppen nochmal so ein richtiger oder ein richtiger ein Warnschuss gewesen, zu sagen, okay, diesen Klassenerhalt, den bekommt man nicht irgendwie noch auf ein Silbertablett hier, oder das wird schon wuppen. Es sind noch 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Es stehen aber auch noch wichtige Duelle an gegen Sand und gegen Duisburg. Also in den verbleibenden 5 Spielen noch wirklich der Duelle gegen den direkten Konkurrenten. Es gab jetzt noch einen Trainerwechsel bei euch. Thomas Horsch ist neuer Trainer. Da gestehe ich ganz groß, man sagt mir gar nichts. Man hat gelesen, war mal auch Co-Trainer bei den Profis. Deswegen nehmen uns doch vielleicht mal mit, oder was ist das für ein Trainer? Was hat er jetzt 2 Wochen bei euch? Was hat er für neue Impulse, für Reize gesetzt? Was steht jetzt gerade so auf dem Trainingsplan im Mittelpunkt, mit dem man jetzt nochmal in diesen Saisonendspurt geht, um die nötigen Punkte zu holen, ja, um das große Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen?
Ganz großes Thema ist einfach nur, dass wir ja alles reinhauen müssen in den Klassenerhalt, dass überhaupt nichts geschafft ist, dass die entscheidende Saisonphase jetzt erst losgeht. Und da ging es um ganz banale Dinge, wie hundertprozentige Torverhinderung mit hundertprozentigem Willen in die in die Trainingseinheiten auch gehen und nach Ballverlust sofort wieder umzuschalten. Also da ging es wirklich mehr oder weniger bisher einfach nur um keine taktischen Dinge oder so. Ich glaube auch, dass es in der Kürze der Zeit schwierig ist, da jetzt komplett nochmal was umzumünzen, aber einfach nochmal, um die Antennen zu schärfen, um gewisse Dinge wieder hervorzuholen, gewisse Tugenden, Basics, die uns beim Spiel gegen Meppen jetzt extrem das Spiel kaputt gemacht haben, weil sie einfach gefehlt haben. Und da geht es darum, einfach jetzt nochmal die Sinne zu schärfen und einfach Gas zu geben.
Ich frage mich manchmal, wie erklärt man sowas eigentlich? Also es wird ja auch oft, ich sag mal, bei Sky oder so, die Mentalitätsfrage bei gewissen Spielen gestellt und so. Und ich denke mir mal so, dass man eigentlich rausgeht und dass alle hundertprozentig gewinnen wollen, sollte ja eigentlich auch für jede Spielerin selbstverständlich sein. Aber was kann denn dann ein Trainer oder was muss da passieren, dass da auch noch so ein Puls von außen kommt?
Natürlich gehen auch wir mit 100% immer rein und sagen, wir wollen auch in jedem Spiel, es ist übrigens auch egal, was da der Gegner ist, da geht es um Punkte zu holen, ob es jetzt gegen Bayern München, Wolfsburg oder SV Meppen ist, das ist grundsätzlich erstmal egal, kommt dann auf die Herangehensweise an, aber ja, manchmal braucht es einfach irgendwie Veränderungen, neue Signale, andere Ansprachen, eine andere Mentalität einfach vom Trainer und das kann gut tun einfach. Und das sieht man ja auch häufiger bei Trainerwechseln, dass danach erstmal die Mannschaft auf einem aufsteigenden Ast ist, wo man es nicht unbedingt hätte erwartet haben, was einfach ein Trainerwechsel bewirken kann. Und bei uns wird sich zeigen, was sich bewirkt hat.
Du hast ja gerade auch nochmal gesagt, Antennen schärfen. Wir wissen auch, dass Klassenerhalt dann vielleicht nicht nur mit den Beinen und mit den Füßen erzielt wird, sondern auch halt oben im Köpfchen. Jetzt haben wir gerade anfangs schon gehört, Bremen und damit auch du schon dreimal aufgestiegen, zweimal abgestiegen. Das heißt, dieses Abstiegskampf, das kennt ihr. Das kennst auch du. Du bist zwar auch noch eine junge Spielerin, aber wie sehr, kann das helfen in den verbleibenden Spielen, dass ihr eigentlich auch wisst, wie Abstiegskampf funktioniert, auch wenn es zweimal nicht geklappt hat, aber auch daraus kann man Lehren ziehen. Einmal habt ihr auch die Klasse schon gehalten. Wie sehr kann das helfen und wie sehr kannst du, auch trotz junger Jahre, aber mit deiner Erfahrung, auch da schon was in die Mannschaft bringen, um das dann auch jetzt noch dann halt zu wuppen?
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man Spielerinnen in der Mannschaft hat, die wissen, mit der Situation auch umzugehen. Das ist einfach, ja, ich will nicht sagen, dass es egal ist, wie die Saison bisher lief, aber letztendlich hätte man theoretisch vor 2, 3 Wochen noch mit 0 Punkten dastehen können und hätte es gab eine Saison, da hatte Duisburg zur Winterpause 0 Punkte und hatten irgendwie 5 Spieltage später den Klassenerhalt geschafft, gefühlt. Also das war Wahnsinn, das hätte keiner gedacht. So, und das war auch so ein kleiner Warnschuss letztendlich dann für uns. Ich weiß gar nicht, ob das die Saison war, wo wir abgestiegen sind oder nicht, aber das zeigt einfach, dass es fast egal ist, wie die Hinrunde lief. In der Rückrunde ist alles möglich und auch jetzt allzu viele Spiele sind nicht mehr. Es sind jetzt brutal wichtige Spiele und da macht die Erfahrung viel her. Wir haben einige bei uns, die das miterlebt haben. Manche auch, die wie ich schon alle Abstiege und Aufstiege mitgemacht haben und das kann auf jeden Fall ein entscheidender Vorteil sein. Total.
Um das nochmal ganz kurz für alle zu erklären, es war tatsächlich so, dass das Verrückte, ihr habt die Klasse gehalten mit 14 Punkten und seid dann tatsächlich in eurer Rekordsaison mit den 16 Punkten seid ihr abgestiegen. Also da weiß man auch, selbst mit 16 Punkten hat man nicht immer eine Gewissheit drin zu bleiben. Also das zeigt, wie gesagt, dass man jetzt auch die letzten 5 Spiele nochmal Vollgas geben muss, eben weil du diese direkten Duelle auch noch hast. Da spielen ja viele noch untereinander. Am Ende, klar, wissen wir, es sind 4 Mannschaften, am Ende wird es 2 aus 4. Und da muss man halt jetzt in den direkten Duellen auf jeden Fall noch punkten. Oder natürlich idealerweise noch diese Bonuspunkte gegen die anderen Mannschaften. Nicht mal, wenn zu Hause das nächste ist, Leverkusen meine ich, ne? Ja. Zu Hause Leverkusen, wenn ihr sagt Heimmannschaft, dann warum nicht auch da schon was mitnehmen?
Genau, also das sind halt auch immer wieder Spiele, wo ich immer sage, man kann punkten, aber es ist kein Muss. Aber es sind, ich will jetzt nicht sagen, dass es Spiele sind, wo man einfacher punktet, aber wenn es dann am Ende echt ums Überleben geht, da kann jeder jeden schlagen, da kann alles passieren, da kann man mal kein Spielglück haben, da kann, keine Ahnung, blöde Sachen passieren, in Unterzahl spielen, keine Ahnung was. Da ist es immer schwer, dann die volle Konzentration nur auf diese, letztendlich jetzt sind es ja nur noch 2 Spiele gegen Sand und Duisburg, sag ich mal, die unter uns stehen, reinzugehen. Und das kann auch mal sein, dass man da ein Stück weit verkrampft und dann einfach. Also ja, so Bonusspiele, wie du sagtest, ist auch einfach super wichtig, dass man da auch mal den einen oder anderen Punkt holt, so wie jetzt gegen Freiburg. Es hat uns jetzt, also im Nachhinein jetzt nach dem Mappenspiel auch schon ziemlich den Arsch gerettet inzwischen, muss man ja auch ganz klar sagen.
Wenn du sagst, dass ihr momentan eine Heimspielstärke habt, wie würdest du das in so einem Jahr wie momentan erklären, wo einfach gar keine Zuschauer erlaubt sind?
Ich würde es gar nicht unbedingt an den Zuschauern immer festmachen. Klar bringen die auf jeden Fall auch Stimmung rein bei Heimspielen, aber es ist ja nicht so wie beim Bundesliga-Stadion, dass da irgendwie im Guten, in Dortmund sind es ja irgendwie 80.000 da hinter dir stehen und dich voranbrüllen. Das ist es ja beim Frauenfußball leider, muss ich sagen, nicht. Hätte ich auch mal gerne. Aber ich weiß nicht, ob es die Gegebenheiten sind, ob es der Platz ist, ob es ein Stück weit der Wohlfühlfaktor ist, dass man noch irgendwie nicht im Hotel übernachtet oder eine Busfahrt in den Knochen hat. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hatte, glaube ich, auch noch keine Saison, wo wir auswärts besser als heim waren. Also eigentlich ist es, seitdem ich bei Werder Bremen spiele, und das ist schon sehr lange, war es immer so, dass wir irgendwie heimstark waren. Aus was für Gründen auch immer, wie gesagt. Aber es ist auf jeden Fall immer so.
Ich gehe jetzt mal noch ein Stückchen weiter, um von diesem aktuellen ein bisschen wegzugehen. Wir sprechen halt auch oft über das Thema Entwicklung. Du hast es eben auch schon angesprochen, nicht nur was dann auch Zuschauerzahlen und Aufmerksamkeit betrifft, sondern auch gerade für diese Vereine jetzt wie dann Bremen, wie wichtig halt auch so ein Klassenerhalt jetzt mal wäre. Wir haben es gesagt, es war immer schon mal Abstieg und Aufstieg. Wie wichtig es auch für so eine Mannschaft, für so einen Standort wie Bremen wichtig ist, die Klasse zu halten. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel Leverkusen mit dazu, wo man ja auch gesehen hat, die haben 2 Jahre lang wirklich immer gegen den Abstieg gekämpft. Und was die diese Saison leisten, aller Ehren wert, haben viele nicht mitgerechnet. Das heißt, und das ist ja mal das Schöne, man kann was bewirken. Man muss nicht immer der Dauerabstiegskandidat sein. Man kann auch mal mit einer Teamleistung, wenn ein Team zusammenbleibt, was bewirken. Also wie wichtig ist es auch für Werder Bremen, die Klasse dieses Jahr zu halten, um diese Entwicklung ein bisschen mehr voranzutreiben, um nicht wieder im nächsten Jahr in der Liga 2 von vorne zu beginnen?
Total richtig. Also ich glaube, dieses Jahr auch aufgrund, ja nicht unbedingt aufgrund von Corona, aber dass im Moment im Frauenfußball einfach so eine Riesenentwicklung stattfindet. Sowohl von den Vereinen selbst, die Spielerinnen in der Bundesliga sind ganz, ganz aktiv dabei, selber auch was zu bewirken. Es geht um Gegebenheiten, um Platz, um Kabinen, um Trainingsmöglichkeiten, alles Mögliche, was sich im Moment sehr zum Guten wendet. Und das ist einfach, wenn ein Abstieg tut der Entwicklung einfach nicht gut, muss man einfach ganz klar sagen. Zwar die anderen Jahre nicht so krass, da konnte man sich trotzdem noch ein Stück weit weiterentwickeln, trotz eines Abstiegs, der dann einfach scheiße ist, aber es ging irgendwie weiter. Und im Moment ist es so, dass man einfach mit einem Klassenerhalt, glaube ich, super viel auch bewirken kann für für die nächste Saison oder generell für die nächsten Jahre, weil die Aufmerksamkeit jetzt auch einfach ein Stück weit mehr ist als noch vor einigen Jahren. Und ja, irgendwie so ein bisschen der Slogan im Moment bei uns ist, Klassenerhalt ist wichtiger denn je diese Saison.
Du hast ja jetzt die ganze Entwicklung von Bremen sehr nah miterlebt. Also wir haben ja gesagt, 172 Profispiele für Bremen. Seit 2011 bist du in der Jugend bei Bremen. Was hast du in der Zeit auch persönlich für eine Entwicklung gemacht, würdest du sagen? Also wie bist du immer mehr mit der Mannschaft gewachsen?
Total. Also ich bin auch, viele sagen immer, ich bin erwachsen geworden. Auch viele, was heißt, viele Mitspieler, mit denen ich seitdem zusammenspiele, aber es gibt dann doch schon die eine oder andere, mit der ich seitdem auch wirklich zusammengeblieben bin. Oder nicht ganz von Anfang an, aber viele, die mich jetzt auch schon lange kennen. Und wenn man aus der Jugend kommt, dann ist man ja immer noch das Küken, wurde immer zu mir gesagt, der Hüpfer, was man dann alles gerne so hat. Und inzwischen ist es so, dass ich dann doch schon zu der Erwachsenenreihe zähle und aufgrund meiner Erfahrung einfach auch viel den Jüngeren mitgeben kann, aber auch welchen, die älter sind, aber die Erfahrung vielleicht einfach noch nicht haben, dass da einfach auch ein gewisses Standing in der Mannschaft ist und da man sich immer weiterentwickeln konnte und weiterentwickelt hat und mir das jetzt einfach gut tut, auch meine Erfahrung weiterzugeben. Also es macht mir auch Spaß, das muss man auch ganz klar sagen.
Ich nehme jetzt mal die Einstiegsfrage von Markus, der mich gefragt hat nach meinem schönsten und schlimmsten Erlebnis oder so am Wochenende. Was dann war denn in deiner Karriere bei Werder Bremen vielleicht der schönste Moment und der schlimmste Moment für dich persönlich?
Ich glaube, der schönste Moment war der allererste Aufstieg, weil ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, welches Jahr das genau war, aber das war so 2, 3 Saisons, nachdem ich zu den ersten Frauen gestoßen bin aus der Jugend raus. Und Das war einfach so unerwartet, unverhofft. Auf einmal war, ja, wir spielen eine ganz gute Saison und auf einmal war irgendwie ein Spiel in Kiel und da hieß es halt vorher, ja, wenn wir gewinnen, dann sind wir aufgestiegen und wir alle so, ja, okay, krass, also cool, muss halt auch erstmal gewinnen. So haben wir dann letztendlich auch geschafft, aber danach, das war Freude pur, das war von überall kam Anerkennung auf einmal aus dem ganzen Verein, von Menschen, die haben lange nichts mehr gehört, das war eine Riesenwelle geschlagen. Und das würde ich sagen jetzt im Nachhinein, weil es so ein Stück weit unerwartet kam, auch einfach. Ja, echt der coolste Moment, den ich bisher erlebt habe bei Werder.
Okay, lösen wir ganz kurz auf. Das war die Saison 2014-15, in der ihr aufgestiegen seid. Du hast 2012 dein Debüt bei den Profis, sag ich mal, gegeben in der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga mit 16. Das zu den Zahlen. Jetzt bist du der Frage nach dem schlimmsten Moment noch ausgewichen. Da bohre ich natürlich nochmal nach.
Ja, das war der Abstieg. Vor 2 Jahren müsste es dann ja gewesen sein, meine ich, wo wir am letzten Spieltag in Freiburg gespielt haben. Und das war eine, ja, was heißt eine kuriose Situation, aber da waren wir halt, nach Freiburg fährt man halt auch eine gewisse Zeit mit dem Bus, das ist nicht mal eben so von Bremen. Sitze da irgendwie auf der Hinfahrt, ich weiß nicht, 10 Stunden im Bus oder was. Und sollst dann danach, einen Tag später halt, mehr oder weniger das wichtigste Spiel in der Saison halt gestalten, weil du wusstest, okay, verlieren ist blöd, unentschieden ist okay, Sieg wäre super, so, aber Freiburg hat auch eine ganz gute Saison gespielt, es war eine Bullenhitze an dem Tag, muss man auch ganz klar sagen, da wehte kein Lüftchen in Freiburg, wir waren platt ohne Ende, kamen sogar aus der englischen Woche, wir haben unter der Woche noch gegen Bayern gespielt gehabt. Nach dem Spiel, meine ich, waren eigentlich schon vor dem Spiel völlig platt alle und wir alle, scheiße, wir müssen das Spiel hier irgendwie wuppen. Zeitgleich hat irgendwie Leverkusen in Essen gespielt und die Situation war, dass wir, beziehungsweise wenn Leverkusen gewinnt, müssen wir auch gewinnen. Es ging dann aus, dass Leverkusen gewonnen hat durch 2, in meinen Augen, sehr glückliche Tore, die jetzt nicht im Nachhinein super rausgespielt waren, und wir nur unentschieden gespielt haben. Und es war einfach auf dem Feld eine ganz skurrile Situation. Es stand die ganze Zeit gefühlt unentschieden bei uns und wir immer dachten, gut, mit unentschieden sind wir durch und auf einmal kommt von außen die Info, ja, nee, sind wir nicht, weil Leverkusen führt. Und wir so, ja, okay, scheiße, waren völlig platt alle. Irgendwie, ich weiß nicht, 70. 80. Minute mussten jetzt irgendwie ein Tor schießen, haben es dann nicht mehr geschafft, hatten noch die eine oder andere Chance, aber es war einfach nichts mehr zu machen. Und war Ende im Gelände. Also körperlich völlig am Ende, mental völlig am Ende. Es hat nicht gereicht und kann man einfach irgendwie skurrile Situation. Also ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich von erzähle. Das ist so eine Situation. Ja, kann man irgendwie schwer in Worte fassen, kann man schwer beschreiben. Aber ich glaube auch, dass das die, die es miterlebt haben in der Mannschaft, auch super zusammengeschweißt haben. Muss man auch sagen. Das ist dann wieder ein kleiner positiver Sinn, aber das war so der schlimmste Moment, den ich bisher erlebt habe.
Ja, also ich finde es jetzt noch schön, dass du am Ende auch gesagt hast, dass man auch daraus was mitnimmt, das zusammenschweißt. Denn wir müssen natürlich jetzt sagen, es ist jetzt, ich will nicht sagen schön, aber man kriegt das jetzt auch mal von der anderen Seite mit, weil wir haben tatsächlich vor einigen Wochen mit Jessica Wich gesprochen, die halt genau dieses Saisonfinale ist, war dann Henrietta Chiesa, die wirklich kurz vor Schluss dieses 2:1 macht und sie beschreibt dann einfach, und Jess Wich hat schon viel in ihrer Karriere gewonnen und sagt, dieser Moment, das war fast für Leverkusen wie eine deutsche Meisterschaft. Am Ende, und das nehmen wir jetzt vielleicht mal mit, ist es sowohl im Erfolgsfall wie bei Leverkusen als auch bei euch. Ich finde, das ist ja am Ende auch das Schöne an diesem Fußballsport, dass dieses Freud und Leid liegt halt manchmal so, so eng zusammen. Deswegen liebt man den Fußball, deswegen hasst man den Fußball. Aber dann trotzdem zu sehen, dass man das, dass man gemeinsam, ja, dass man nicht alleine damit ist, man macht das gemeinsam mit. Und wenn es dann sogar im negativen Ausgang noch zusammenschweißt, umso schöner. Aber ich glaube, deswegen lieben wir auch alle, diesen Sport, weil er genau diese Emotionen in uns auslöst. Wenn, wie schlimm wäre es, wenn es uns egal wäre, ob wir jetzt verlieren oder nicht, ob wir absteigen oder nicht. Das wäre ja auch schlimm.
Ja, total. Also, das ist Wahnsinn gewesen an dem Tag. Also, man kann es auch schlecht beschreiben, aber es ist einfach, wie du sagst, Freude und Leid liegen so eng beieinander. Das war auf einmal herrschte eine atmosphärische, eine geistige Stimmung, wie keiner hat mir was gesagt. Es war echt, also Wahnsinn.
Was würdest du sagen, du hast beides schon miterlebt? Wo ist der Druck größer, wenn man am letzten Tag, am letzten Spieltag noch aufsteigen kann oder wenn man am letzten Spieltag noch absteigen kann?
Ich glaube, bei einem möglicherweise Abstieg ist der Druck größer. Wieso, kann ich jetzt gar nicht so unbedingt beschreiben, aber Abstiege sind schon echt richtig, 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 richtig bitter, wenn man die miterlebt. Besonders wenn sie so knapp sind, natürlich.
Wenn du jetzt so auf die Entwicklung von Bremen guckst, was würdest du dir wünschen, wo das hingeht in den nächsten Jahren?
Auf jeden Fall ja, ich sage jetzt mal Profibereich, im Frauenfußball, weil es so noch ist, dass im Prinzip jeder bei uns irgendwie nebenbei halt was macht. Logischerweise, um sich ein Leben danach zu finanzieren zu können, leisten zu können, wie auch immer. Aber auch, um von der aktuellen Situation halt vernünftig leben zu können und jetzt nicht auf alles verzichten zu müssen, nur weil man Fußball spielt und da nicht die Bezahlung kriegt, die man verdient hätte, als auch mit der man ja mehr oder weniger sorgenfrei leben könnte, in einem vernünftigen oder in einem normalen Standard, wie es jeder Mensch tut, der eine 40 Stunden arbeitet die Woche, sage ich jetzt mal. Da geht es gar nicht darum, dass wir uns wünschen, dass wir so viel wie die Männer verdienen, sondern einfach, dass wir uns voll auf den Fußball konzentrieren können und da keine Nachteile innerhalb der Liga gegenüber anderen Clubs einfach herrscht, weil das ist aktuell einfach so.
Jetzt hast du schon die perfekte Überleitung für unseren letzten Block gemacht. Wir wollten nämlich noch ein bisschen darüber reden, was du auch neben dem Fußball machst. Und zwar hast du eine Ausbildung zur Fitness. Ja, Bedeni, du meldest dich noch?
David, jetzt schattest du mir noch eine fußballerische Nachfrage.
Gerne, gerne.
Ich bin ja auch gerne derjenige, der mit ein paar Zahlen spielen und Statistiken für Erheiterung oder auch sich auch gerne mal unbeliebt macht. Das auch in diesem Fall. In deiner Premierensaison, das möchte ich jetzt einfach ganz gerne noch wissen, in deiner Premierensaison in der Bundesliga 15-16 hast du tatsächlich dieses Kunststück geschafft, innerhalb von einer Woche an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen gegen Jena und gegen Bayern jeweils ein Eigentor zu erzielen. Denkt man sich da, ich bin im falschen. Kannst du dich gar nicht mehr erinnern? Jetzt grabe ich hier wieder nochmal. Jeweils das 0 zu 2 für den Gegner. Hast du schon verdrängt? Jetzt hätte ich sonst gefragt, ob man sich da denkt, wo bin ich jetzt hier? Herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga, oder?
Ehrlich gesagt, also an das Jena-Spiel erinnere ich mich. Ich erinnere mich, glaube ich, auch an die Situation. An das Bayern-Spiel überhaupt nicht. Keine Erinnerung mehr. Irgendwie. Also auch an das gesamte Spiel nicht. Also gar keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe einfach gar keine Ahnung. Bei dem Jena-Spiel, das war ziemlich kurios. Das war bei uns auf unserem Platz 11, in unserem Stadion sozusagen. Zu einer Jahreszeit, also ja, das weiß ich nicht, aber zu einer Wetterlage, die es nicht erlaubt hat, Fußball zu spielen. Also es hat aus Eimern geschüttet, der ganze Platz stand unter Wasser, man hat sich aufgewärmt, man stand bis zu den Knöcheln im Matsch. Also das ist wirklich nicht übertrieben, es ist wirklich die Realität gewesen. Der Ball rollte nicht, man konnte keinen Fußball spielen. Das Spiel wurde entschieden, von der Schiedsrichterin anzupfeifen, obwohl schon spätestens nach dem Aufwärmen total klar war, dass kannst du ja abpfeifen. Also das war auch ja nicht ganz unwichtiges Spiel, wo es letztendlich egal ist, wer gewinnt oder verliert für den weiteren Saisonverlauf, sondern da ging es echt um beide Mannschaften nicht abzusteigen. Und da war es so, dass da irgendwie eine Situation kam, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber es war auch ganz, der Platz war nicht ganz unschuldig in meinen Augen, ohne mich jetzt rausreden zu wollen, aber das war kurios. Wundert mich, dass der Anzeigler das nicht irgendwie für Kacke des Monats nominiert hat. Aber das war eine ganz kuriose Spiel.
Gut, wenn das Bayern-Ding gestrichen ist, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, einfach so Sachen aus dem Kopf zu strecken, ist ja auch wunderbar. Dann lass mich doch trotzdem ganz, ganz kurz noch schnell, dann machen wir was Positives noch. Bundesliga-Debüt war gegen Köln, 6 zu 2 am ersten Spieltag und dein erstes Bundesliga-Tor war auch gegen Köln ins richtige Tor. Hast du daran noch Erinnerungen? Magst du da vielleicht noch kurz drüber erzählen, ehe wir dann
Ja, voll.
rübergehen?
Gerne. Also Köln lag mir in der Saison, würde ich mal behaupten. Nicht nur aufgrund des Tors, auch aufgrund unseres Sieges am ersten Spieltag mit 6:2. Das war der Wahnsinn. Also ich glaube, an dem Tag, das war das erste Spiel in der ersten Liga für Werder Bremen. Wenn mich nicht alles täuscht, war da auch der Zuschauerrekord besteht immer noch von dem Spiel. 1700, 1600 meine ich, waren es gewesen. Hört sich jetzt nicht so viel an für die Außenstehenden, aber es ist, wenn man das auf Platz 11 erlebt, dann schon auch sehr viel und sehr voll auch. Es war zu Beginn des Spiels oder in der ersten Halbzeit, Bremer Wetter hat geregnet, es war einfach ja, nicht schön. Und unser Spiel war auch nicht schön. Also wir haben ihn bis zur Halbzeit 2-1 zurückgelegen, beziehungsweise bis kurz vor der Halbzeit 2-0. Dann zum Glück vor der Halbzeit noch das Anschlusstor gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat die Sonne geschienen, es lag uns vielleicht besser. Wir haben das Spiel gedreht und letztendlich dann auch ziemlich furios uns in Rausch gespielt und dann noch sein oder andere Tor geschossen, was jetzt nicht unbedingt den Spielverlauf widerspiegelt. Also ein 6-2 hört sich ja jetzt sehr, sehr dominant an, das war es auf keinen Fall, aber das war schon echt ein Wahnsinnsspiel an dem Tag mit den Zuschauern, mit dem Sonnenschein dann in der zweiten Halbzeit, das hat schon echt richtig Bock gemacht.
Ja, und dein erstes Tor, das wollen wir jetzt auch noch schnell erleben.
Ja, mein erstes Tor, das war im Winter, das ist auch kurios ein bisschen, weil da haben wir in Köln gespielt und also Auswärtspartie kurz vor Weihnachten und das erste und wahrscheinlich auch, nee, nicht einzige, aber einer von ganz wenigen Auswärtspartien, wo meine Familie zuschauen gefahren ist, weil sie sich vorher in Köln den Weihnachtsmarkt angeschaut haben. Und meine Mama gerne vor Spielen sagt, schieß doch mal ein Tor. Und ich dann immer sage, naja, meine Aufgabe ist ja eher Tor verhindern. Da hätte sie mich als Kind mal eher nach vorne schicken sollen, anstatt nach hinten. Und ja, an dem Spieltag hat es dann doch geklappt und sie saß auf der Tribüne, ist aufgesprungen und sich sehr gefreut. Und da hat es mich natürlich auch umso mehr gefreut, dass ich ein Tor schießen konnte an dem Tag, wo sie auch vor Ort ist und es live miterleben konnte.
Sehr schön. Stelle ich mir gerade wunderbar vor, wie Mutti mit Glühwein und Schmelzgebäck da auf der Tribüne noch vom Weihnachtsmarkt am Jubeln ist. Herrlich. Gut, so, jetzt
So
aber.
ähnlich, ja.
So, entschuldige den Einschub noch, Markus, bitte, jetzt.
Ja, alles gut. Ich mache jetzt einfach auch noch eine sportliche Frage, weil ich habe immer das Gefühl, du wirkst immer statistisch, packst immer Sachen aus und wirkst immer viel besser vorbereitet als ich. Deswegen mache ich jetzt einfach auch noch mal so eine Statistikfrage. Und zwar habe ich gesehen, du hast sowohl in der ersten Liga als auch in der zweiten Liga in einer Saison noch nie mehr als 3 gelbe Karten gekriegt und das als Abwehrspielerin. Wie machst du das?
Erstmal sehr glücklich, dass die Saison abgebrochen wurde, sonst letzte Saison, sonst hätte ich das mit Sicherheit noch getoppt, weil das ja zu einem Zeitpunkt abgebrochen wurde, wo nur einige Spiele offen waren. Und ja, von 3 bis 5 gelbe Karten und man Spielsperre dann leicht hat, ist nicht mehr allzu weit entfernt. Ansonsten, ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so recht. Also ist nicht so, dass ich nie faul oder keine Zweikampfhärte habe, aber irgendwie komme ich dann doch häufig drumherum, nicht immer, aber ja, diese Saison sind es dann ja wahrscheinlich auch schon, ich weiß nicht wie viele, aber noch nicht allzu gefährdet für eine Sperre. Ich hoffe, ich komme auch ohne davon. Das ist immer so mein Ziel vor der Saison. Gibt noch so zwei, drei andere Spielerinnen, wo es auch das Ziel ist, wo es nicht immer funktioniert, aber ich nehme das mal vor der Saison, kassiere keine unnötigen gelben Karten, keine Ahnung, nicht wegen Meckern, ich weiß nicht was. Man kriegt ja. Kann doch ganz schnell gehen, mal eine gelbe Karte zu kriegen, aber ich komme immer ganz gut davon. Vielleicht bin ich auch einfach ein netter Typ Spielerin, wo die Schiedsrichterin dann nicht ganz so schnell gelb zeigt, aber ich komme immer ganz gut davon.
Mit Bremer Scham gelöst einfach.
Genau.
Okay, aber dann gehen wir jetzt tatsächlich mal zur Kategorie oder zur nächsten Kategorie. Fitnesskauffrau, hast du eine Ausbildung gemacht? Was heißt das denn genau eigentlich?
Fitnesskauffrau ist eine Ausbildung, die hauptsächlich oder eigentlich nur in Fitnessstudios oder Vereinen angeboten werden kann und eine Kombination aus einem kaufmännischen Beruf, Bürotätigkeit letztendlich, ist und der sportlichen Fitnesstrainer, ja, ich will jetzt nicht sagen Lizenz, also die Lizenz bekommt man, Fitnesstrainer C-Lizenz, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, automatisch, aber halt der ganze praktische Teil bezieht sich quasi auf Fitness- und Gesundheitstraining und das als Trainer da sein sozusagen. Also jetzt nicht nur rein Pläne ausarbeiten und ich gebe die meinem Kollegen und der macht dann das ganze Praktische, sondern auch schon selber den Leuten erklären, wie es funktioniert und ganz blöd gesagt, irgendwie Einzeltrainings in Fitnessstudios anbieten, in Vereinen, Gruppentrainings leiten. Ganz breit gefächert und die Kombination ist einfach das, was die Ausbildung letztendlich komplett macht.
Du hast es ja bei Werder gemacht. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Kommt dann Werder irgendwann auf dich zu und sagt, Mitch, pass mal auf, wie sieht's eigentlich so abseits des Spielfeldes aus? Was möchtest du denn so machen? Oder gehst du aktiv auf den Verein zu und sagst, pass mal auf, Das würde ich gerne machen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sonst irgendwie Architektin oder irgendwie werden wolltest. Also wie kam es denn letztlich dazu?
Es kam dazu, dass, also erstmal habe ich mein Abi gemacht, 2015. Dann habe ich ein Jahr mich an einem Studium versucht. Ich habe klassisch BWL studiert, habe gemerkt, ein Studium ist irgendwie nicht ganz so was für dich. Habe dann ja gearbeitet, nebenbei im Krankenhaus gearbeitet, irgendwie immer mit mir gerungen, Mensch, was willst du denn mal machen? Weil das wusste ich irgendwie nie. Ich wusste immer, ich will Fußball spielen, aber alles andere wusste ich nie, noch nicht mal in der Richtung. Also ich war ja ein bisschen verloren auch nach Schule, weil ich gar nicht weiß oder wusste, in welche Richtung es gehen soll. Und dann hat eine jetzt inzwischen ehemalige Mitspielerin, ist ja vielleicht auch ein Begriff, Cindy König, hat auch die Ausbildung bei Werder gemacht. Da habe ich immer mitgekriegt, erstmal, dass es möglich ist, dass Werder diese Ausbildung anbietet. Als auch so ein bisschen mitbekommen, was sie beinhaltet, was sie da so macht, wie ihr täglicher Ablauf ist, dass es mit Fußball ganz gut zu kombinieren ist bei Werder Bremen, weil es eben der gleiche Arbeitgeber ist. Und ich dann irgendwie zu mir kam und sagte, irgendwie, Mitch, du musst jetzt irgendwas machen und du kannst jetzt nicht hier jahrelang irgendwie dir überlegen, was du machen willst. Du musst irgendwas ausprobieren. Und wenn es das nicht ist, dann ist es das nicht, aber mach es zu Ende, dann hast du was in der Tasche. Und letztendlich bin ich das dann auch so angegangen. Ich bin dann auf Werder Bremen zugegangen, habe dann gefragt, ob es möglich wäre. Die haben es mir dann ermöglicht, bin ja auch super dankbar für. Und jetzt halt umso besser, dass man was in der Tasche hat und auch was Kaufmännisches in der Tasche hat, was man einfach super viel in super vielen Bereichen gebrauchen kann. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt nur auf Jobs in Fitnessstudios oder Vereinen bewerben kann oder dort einstellen kann, sondern das ist schon so breit gefächert, dass ich auch Wissen für eine breit gefächerte Bürotätigkeit erlangt habe. Ja.
Du hast ja gerade gesagt, trotzdem geht es bei der Ausbildung auch um Trainingsgestaltung. Würdest du sagen, du bist jetzt kritischer, was die Trainingsgestaltung bei Bremen angeht, wenn du das Training machen musst?
Nö, das nicht. Also manchmal oder während meiner Ausbildung war es schon so, dass ich mir so von unserer Fitnesstrainerin doch auch die ein oder andere Übung abgeguckt habe und dann für mich so ein bisschen überlegt habe, okay, also so ein bisschen tiefer reingegangen bin und gesagt habe, okay, das ist jetzt für das oder das ist für das oder wie auch immer. Das ist schon hilfreich. Man hat auch jederzeit einen Ansprechpartner, wenn ich mal Fragen hatte. Aber es war dann auch eher so, dass ich mir eher Sachen abgeguckt habe für meine Ausbildung, als dass ich da versucht habe, was zu verbessern an unserem Training. Also das ist schon auch ein sehr gutes Niveau bei uns. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit ja, der sportlichen Betätigkeit oder der sportlichen Bereich der Ausbildung. Muss man auch ganz klar sagen.
Du hast aber, habe ich gehört, im Laufe deiner Ausbildung auch andere Abteilungen im Haus durchlaufen, also auch mal die Medienabteilung und so. Was fandst du da so am spannendsten?
Ich war in vielen Bereichen unterwegs, muss ich sagen. Ich fand die Medien sehr entspannt, sehr spannend, die leider aber wegen der Corona-Situation dann am Ende sehr kurz gekommen ist. Ich bin, glaube ich, im Februar in die Medienabteilung gestoßen und ich muss lügen, Mitte März war es ja schon wieder Corona-Zeit und Homeoffice und ich konnte nicht mehr so richtig, ja, das nicht mehr so richtig kennenlernen, nicht mehr so richtig mittendrin sein. Ich hatte dann auch meine Aufgaben, aber ja, es ist einfach was anderes, gerade in der Medienabteilung vor Ort, Spieltag, Trainingseinheiten, Medientermine, das wäre super spannend gewesen. Finde ich auch schade, dass das dann nicht mehr so geklappt hat. Aber auch sonst, also eigentlich jede Abteilung hatte so seine Vor- und Nachteile. Also kam dann auch immer auf die Kollegen an, muss man auch sagen. Man hat ja Kollegen, mit denen man dann mehr zu tun hat oder weniger zu tun hat oder die man mehr mag, die man weniger mag. Ist ja nicht so, dass man alle Kollegen gleich kennen mag. Ich fand es einfach super spannend, dass ich nahezu alle Kollegen kennenlernen konnte, dass ich alle Bereiche fast kennenlernen konnte. Und auch für mich feststellen konnte, okay, das ist jetzt eher nicht so meins oder okay, das ist vielleicht dann doch meins für meinen weiteren Lebensweg, ohne mich da jetzt festzulegen zu wollen. Aber das war schon sehr hilfreich, gerade auch mit dem Gedanken vorher, okay, ich habe die Ausbildung gemacht, weil ich eigentlich nicht so richtig weiß, was ich will. Und gerade wenn man dann so viele Abteilungen kennenlernt, dann hilft einem das schon weiter.
Frage ist, weißt du denn jetzt, was du möchtest? Also, du bist ja immer noch weiterhin jung und du wirst ja hoffentlich noch viele, viele Jahre weiter Fußball spielen. Aber was möchtest du denn? Du hast ja auch gesagt, du bist erwachsen geworden. Was möchtest du denn so abseits des Rasens? Wie soll es denn da so in den nächsten Jahren weitergehen?
Habe ich mich noch nicht genau festgelegt. Ja, also ich bin immer noch ein bisschen dabei auszuprobieren. Im Moment spiele ich halt, ich will jetzt nicht sagen hauptberuflich Fußball, aber verbringe schon die meiste Zeit damit mit Fußball spielen. und bin nebenbei bei einem Programm von Werder dabei, die nennt sich Ballschule. Da gehe ich mit Kollegen in Kindergärten und Grundschulen und mache mit denen Sporteinheiten mit dem Ball. Also Ballschule, der Ball ist immer mit dabei. Mit auch die verschiedensten Bälle, Tennisbälle, Golfbälle, Hockeybälle, Basketbälle, Fußbälle, alles Mögliche. Dass die einfach, da geht es dann darum, dass die Kinder einfach wissen, mit dem Ball umzugehen, verschiedene Techniken erlernen, vielleicht in der Grundschule dann verschiedene Sportarten schon kennenlernen und mache da mit Kollegen dann die Übungseinheiten mit und ja. Passt auch ganz gut zu meiner Ausbildung, die ich hinter mir habe.
Wie findest du das so in der Schule? Macht das Spaß? Weil ich weiß noch, ich habe mal als Nebenjob habe ich mal eine Fußball-AG an der Grundschule geleitet. Und das war, glaube ich, mit Abstand der schlimmste Nebenjob, den ich jemals hatte. Das war echt dieser Lärmpegel, der in diesen anderthalb Stunden dieser Turnhalle geherrscht hat. Der hat mich zehnmal mehr gestresst als jeder andere 8-Stunden-Job, den ich hatte. Das war der Wahnsinn.
Ja, hatte ich auch am Anfang. Ich dachte auch am Anfang, Mensch, irgendwie willst du das ganze Jahr echt machen und kannst du das jetzt nicht machen, jede Woche aufs Neue oder 2 Tage die Woche und dann teilweise 3 Einheiten hintereinander durchweg mit irgendwie einer halben Stunde Pause oder Fahrtweg. Ich war fertig, als ich nach Hause kam, aber irgendwie inzwischen macht es mir Spaß. Ich habe gelernt, irgendwie, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt, ich habe gelernt, mit den Kids umzugehen und inzwischen macht es einfach nur Spaß. Also auch Spaß, wie die sich freuen, wenn nochmal eine zusätzliche Sporteinheit reinkommt. Es ist ja auch so, also ich kenne so, Sport ist das coolste Fach. Ich glaube, es geht nicht unbedingt allen so, aber den meisten. Und das merkt man den Kindern auch an. Also die haben da Spaß, es macht Spaß, wenn die Kinder Spaß haben, macht es uns Spaß. Und das ist schon eine coole Sache.
Danny, der schlimmste Nebenjob, den du je hattest?
Ich weiß gar nicht, ob ich einen schlimmen hatte. Also, er war, nee, ich würde nicht sagen, also klar, ich bin noch klassisch angefangen mit Zeitung austragen. Das ist natürlich, wenn es halt Cats and Dogs regnet, macht das natürlich auch keinen Spaß. Aber trotzdem, im Endeffekt war es ja halt trotzdem irgendwie eine coole Sache. So, und ich war auch irgendwann Lebensmitteleinräumer beim Supermarkt. Auch das hat mir immer wieder Spaß gemacht. Obst- und Gemüseabteilung war mein Reich.
Ja, das habe ich auch mal gemacht.
Ich würde nicht sagen, dass ich einen miesen Nebenjob hatte. Mir hat das alles irgendwie auch Spaß gemacht und mich auch ein Stück weit auch immer wieder auch was geholfen. Also sei es durch Disziplin, dass du halt auch bei Regen deine Zeitung austrägst und sei es auch im Umgang mit Menschen, weil ich glaube, du lernst nirgendwo besser Menschen kennen als im Supermarkt, wenn Kunden auf dich zukommen und dich anpöbeln oder zum 7. Mal fragen, ob denn die Zitrone, die du aus der Tube zum Drücken hast, warum die nicht bei Obst und Gemüse steht. Also das ist schon alles sehr lehrreich gewesen. Würde ich nicht sagen, dass was Nerviges dabei war.
Ja gut. Ich hab auch mal eine Zeit lang bei der Forsa gearbeitet und diese tollen Telefonumfragen gemacht und das auch nicht lange, weil das wirklich auch, also erstens hat es mich total genervt, Leute am Telefon zu belästigen. Und ich habe im Endeffekt dann gedacht, wenn das alle so gewissenhaft gemacht haben wie ich, weil ich oft auch andere Antworten angeklickt habe, damit nicht sich irgendwie noch ein neuer Fragenkatalog öffnet, dann hatte man irgendwie intern mal so eine gewisse Statistik. Man konnte zum Beispiel anklicken, dass die Leute nicht gut genug Deutsch sprechen oder zu alt sind für die Umfrage, damit die eigene Statistik nicht so schlecht wird. Das habe ich sehr oft angeklickt, auch wenn es nicht gestimmt hat, sodass ich dann irgendwann auch ins Büro musste und die gesagt haben, Herr Trümper, bei Ihnen sprechen so viele kein Deutsch, das kann überhaupt nicht sein. Und ich mir gedacht habe, okay, wenn alle die Forsa-Umfragen so wie ich machen, dann weiß ich nicht, wie aussagekräftig die sind, aber das fand ich auch ganz schlimm. Michelle, bei dir hast du auch mal so einen Nebenjob Richtung Supermarkt oder irgendwas anderes gehabt?
Nee, also wie gesagt, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, so auch ja, nebenjobmäßig, habe da den Patientenbegleitdienst ja nicht übernommen, aber war da halt Teil von Mitglied mit noch 2, 3 anderen männlichen Kollegen. Männlich, weil es einfach ein Knochenjob ist. Also da irgendwie 100, 150 Kilo Bett inklusive Patient, bist du dann mal schnell bei 200 Kilo da irgendwie durchs halbe Krankenhaus zu schieben, ist schon eine krasse Arbeit gewesen, wenn man dann am Tag zusätzlich zu dem Gewicht, was man fährt, noch irgendwie seine 10 Kilometer da abreißt zu Fuß, dann nach Hause kommt, eine Stunde zu Hause und dann zum Training fährt. Das war schon echt Knochenarbeit, aber auch das habe ich Spaß gemacht. Also ich konnte es mir auf keinen Fall vorstellen, das jeden Tag zu machen, aber so 1, 2 Mal die Woche hat das auch Spaß gemacht, weil man ja auch viel mit Menschen zu tun hat, auch viel von den Menschen zurückkriegt, die dann einfach dankbar sind, dass du die halt von A nach B fährst und die dann nicht 3 Stunden in einer Röntgenabteilung rumliegen, halb auf dem Flur, wenn es voll war. So ganz banale Sachen, über die sich gefreut haben. Und das hat mir dann irgendwie Freude bereitet, obwohl es letztendlich ja nur mein Job ist. Also ich mache da ja nichts, was nicht zu meinem Job gehört, sondern Ja, das ist einfach cool. Man hat auch unterschiedliche Menschen kennengelernt. Es hat schon Spaß gemacht. Aber das Krankenhaus war auch nicht allzu groß. Also ich glaube, in einem größeren Krankenhaus ist es entweder noch anstrengender oder anders organisiert. Aber es war ein relativ kleines Krankenhaus hier in Bremen. Und von daher hat es einfach auch Spaß gemacht. Es war hart, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, und gerade so ein Kontext, glaube ich, auch einfach eine gute Lebensschule, ne? Also es, sowas mal gesehen zu haben, mitgemacht zu haben.
Total. Auch wie hart man einfach arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Also das kriegt man ja nicht, kriegt man ja auch nicht geschenkt. Das war auch so eine Erfahrung für mich, wo man dann als Schüler aus der Schule kommt und denkt, einem gehört die Welt. Man hat einen ganz guten Abi-Abschluss gemacht. Los geht's. Nee, muss man schon noch was für tun.
Okay, ich würde sagen, wir sind schon wieder über eine Stunde. Das ging echt schon wieder ganz schön schnell. Und ich würde mal in die Abschlussrunde gehen. Unser nächster Gast steht noch nicht fest. Das heißt, wir haben heute kein Rätsel, aber sobald er feststeht, werden wir das wieder bei Instagram nachliefern. Bei der Gelegenheit auch nochmal, folgt uns auch gerne bei Instagram. Und ihr könnt uns auch bei Spotify zum Beispiel abonnieren. Also auch da gerne die Social Media Kanäle findet ihr uns überall. Findet ihr uns überall. Frau Specht.podcast. Folgt uns da gerne und seid auch da dabei. Aber wir haben kein Rätsel, aber natürlich wieder drei Sätze für dich, Michelle. Das heißt, ich fange jetzt drei Sätze an und du darfst sie dann beenden.
Alles klar.
Erster Satz. Nach dem letzten Spieltag möchte ich die Schlagzeile lesen.
Werder Bremen schafft trotzdem den Klassenerhalt?
Okay. Ganz kurz. Schafft trotzdem? Also.
Naja, aufgrund der Meppen-Niederlage. Also
Ach
da
so,
denken,
ja.
dachten schon einige, glaube ich, oh, bei Werder, wie sollen die denn da jetzt noch gegen Sand und Duisburg punkten? Also.
Okay.
Deswegen.
Das klingt so, als wenn ihr am letzten Spieltag 0-3 verlieren würdet und Werder Bremen schafft trotzdem. Ein bisschen Selbstbewusstsein hier.
Ja, also es war wirklich sehr, sehr, sehr bitter, diese Niederlage.
Okay.
Als Lütsche hat mich am Fußball begeistert.
Dass man es immer und überall eigentlich sofort losspielen konnte.
Und mein liebster Ausdruck mit Bremer Schnack ist.
Jetzt hatte ich gerade was, jetzt mir wieder entfallen, auch mein Gedächtnis. Um Pudding laufen. Nicht um Block, um Pudding.
Okay, ich finde Spökenkicker sehr schön.
Was für ein Pieker?
Kennst du das Spökenkicker? Das ist
Nee,
quasi
kenne
ein
ich.
Schwarzseher, der sehr pessimistisch ist.
Habe ich noch nicht gehört, den Ausdruck.
Ist in Bremen diese Saison auch verbannt worden, dieser Begriff? Da gibt es keinen Schwarzseher, der jetzt irgendwie noch. Gibt es diese Saison nicht bei Werder?
Hoffentlich bleibt das auch so.
Da laufen sie nämlich nach der Saison noch um Pudding, wenn sie den
Richtig.
Klassenerhalt geschafft haben. So nämlich.
Richtig. Richtig.
Absolut. Ja, Michelle, dann vielen herzlichen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg bei den letzten Spielen.
Vielen
Wir würden
Dank.
uns natürlich freuen, wenn so ein Verein wie Bremen in der Bundesliga bleibt. Auch um vielleicht mal wieder eine Auswärtsfahrt zu machen, wenn es möglich ist. Denn Bremen, haben wir gehört, besuchen wir alle gerne. Deswegen viel Erfolg dabei. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich habe überlegt, ich gehe heute zum Abschluss einfach mal mit einem Tipp aus der Sendung. Und sonst, es wird ja immer Musik empfohlen, es werden Serien und Filme empfohlen. Ich empfehle heute einfach mal ein Spiel, weil ich glaube, der harte Lockdown kommt bald wieder und dann wird wieder hart gespielt zu Hause. Und zwar kann ich nur das Spiel empfehlen, Codenames. Das kann man zu zweit oder auch zu viert spielen. Und man muss immer mit einem Oberbegriff mehrere Unterbegriffe versuchen zu erklären und dann jeweils in Teams oder halt gegeneinander raten. Und man kann das Ganze auch online spielen. Also heute einfach mal zum Abschied ein kleiner Tipp. Codenames online, wie auch als Brettspiel verfügbar. Probiert es gerne mal aus, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ansonsten eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.